Da möchte ich nämlich hin, an diese Stelle. Was ist denn jetzt wieder los?
Ah, nein.
Also das System hat leider, also ich denke, ich werde mit dem Podcast jetzt aufgeben. Es tut mir leid. Weil ich möchte nämlich meine Vorlesung halten und nicht die ganze Zeit dem zuschauen, wie er die, hier die Folien weiterblättert. Tut mir leid. Für den ersten Teil werden wir die Folien haben, den zweiten Teil müssen wir jetzt so machen. Ja, wie gesagt, das ist ein großer Einschnitt, das waren die Datenbanken, jetzt kommt eigentlich eine ganz andere Technik, die mit PHP eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun hat. Es hat schon mit Client-Side und Server-Side-Scripting zu tun, aber es ist was, das vielleicht stärker auf der Client-Seite sich abspielt. Also auch einen Client zu verbinden mit Informationen, die er aus dem Netz holt, das ist schon die Idee dabei. Und zwar ist das, was ich Ihnen vorstellen will, was wir auch in den Übungen machen wollen, das sogenannte AJAX oder AJAX. Asynchrones JavaScript plus HTML heißt es angeblich. Was irgendwie, plus XML natürlich, Entschuldigung, sonst müsste es ja AJAX heißen, plus XML. Das ist eine, sagen wir mal, ganz moderne Technik zum gewissen Grad. Der Begriff AJAX stammt aus dem Jahr 2005 von James Garrett, das ist auch der Artikel hier referenziert, der den Begriff AJAX definiert hat. Das stammt aus einem, denke ich, Beratungshaus raus, die zunächst mal diesen Begriff intern geprägt haben. Und wenn man ehrlich ist, ist es so, dass viele Leute das Gleiche eigentlich an der Stelle schon gemacht haben und dass das auch weiterhin Leute machen. Es ist also nicht so, dass der James Garrett jetzt was richtig super Neues erfunden hat. Insbesondere gibt es eine Firma, die ganz massiv mit der gleichen Technik schon lange gearbeitet hat, das ist Google. Insbesondere Google Maps und auch das Google Suggest sind Techniken, die auf AJAX im Prinzip basieren und auch schon basiert haben, als der James Garrett seinen Artikel geschrieben hat. Der bezieht sich auch auf die beiden. Also im Prinzip ist das AJAX nur ein Name für eine Technik oder für eine Art, mit Technik umzugehen, die sich im Lauf der Anfang des neuen Jahrhunderts sozusagen eingebürgert hat. So von 2002 an irgendwann. Die Grundidee, wenn Sie Google Suggest oder Google Maps anschauen, ist, dass Sie zwar mit einer Webseite interagieren, dass die Webseite aber trotzdem ohne irgendwie nochmal zu laden, auf Eingaben reagiert. Wenn Sie also zum Beispiel bei Google Suggest, das ist die Technik, mit der Suchworte vorgeschlagen werden, wenn Sie dort in ein Suchfeld ein Wort eingeben, dann werden Ihnen sofort mögliche, sinnvolle oder von anderen Leuten benutzte Anfragen, die mit dem Wort zu tun haben, angezeigt, ohne dass Sie jetzt lang warten müssen, bis hier eine Verbindung mit dem Server aufgebaut wird, geladen wird und so weiter. Oder bei Google Maps können Sie auch in der angezeigten Karte in einem gewissen Grad sich bewegen. Sie können dort reinzoomen, rauszoomen. Man merkt dann genau, irgendwann gibt es den Punkt, wo wirklich geladen wird natürlich. Aber einen gewissen Bereich von Interaktionen können Sie machen, ohne dass Sie jetzt wirklich den Aufruf des Webservers sozusagen abwarten müssen, das Neuladen der Seite. Das ist so die Kernidee eigentlich, Interaktionen zu ermöglichen, interaktive Webseiten, die Interaktion des Benutzers entkoppeln davon, dass da hinten dauernd Anfragen passieren. Also das Laden vom Server und die Änderungen der Anzeige voneinander trennen. Sonst bei klassischen Webseiten kann sich die Anzeige nur ändern, wenn was Neues geladen wird. Das heißt, wenn sich die Anzeige ändert, muss man zuerst mal warten, bis der Server bereit ist, die Daten rauszurücken. Das hat gewaltige Vorteile. Der Hauptvorteil ist, dass der Benutzer flüssig mit der Anwendung interagieren kann. Das heißt, wenn Sie an sowas wie Google Suggest denken, das würde natürlich überhaupt keinen Sinn machen, zuerst mal eine Anfrage abzuwarten, bevor man seine Suchanfrage schreiben kann. Das will man gar nicht, sondern man will einfach drauf loslegen. Und es ist auch nicht so schlimm, wenn jetzt da ein Wort fehlt oder wenn das gar nicht kommt, weil es eigentlich bloß eine Unterstützung ist. Oder bei Google Maps ist es auch so, ich kann frei da drin navigieren zum Beispiel und freue mich natürlich, wenn ich nicht sozusagen immer wieder unterbrochen werde, weil vom Server nachgeladen wird. Auf der anderen Seite ist es so, dass dadurch, dass das Nachladen unabhängig davon ist, was beim Benutzer angezeigt wird, kann natürlich im Prinzip, ohne dass der Benutzer irgendwas getan hat, auch ein Nachladen erfolgen. Sprich, Sie können Anzeigen machen, die sich permanent selber aktualisieren. Also ganz typische Anwendung sind E-Mail-Clients. Also wenn Sie übers Web auf Mail zugreifen, so die ganz klassischen Systeme, also ich weiß nicht, ob Sie mit Squirrel Mail zum Beispiel mal zu tun hatten, das ist so ein Open-Source-System, bei dem haben Sie in der Regel irgendwo einen Knopf, wo es heißt, nach neuer Mail suchen. Ja, dann wird eben wirklich ein Request geschickt, die neue Seite neu aufgebaut und dann sehen Sie, aha, jetzt ist neue Mail angekommen. Und solange Sie das nicht tun, kriegen Sie es nicht mit, wenn neue Mail angekommen ist. Dagegen mit der Technologie, wenn man das entkoppelt, die Anzeige und die Anfragen und das Laden vom Server, kann natürlich sozusagen, während Sie nichts tun, im Hintergrund eine Kommunikation mit dem Server stattfinden. Es wird herausgefunden, es ist neue Mail da und es macht wie bei einem Anwendungsprogramm, das Sie auf dem Desktop haben, macht es plötzlich Ping, Sie haben neue Mail. Was bis dahin sozusagen, bis man diese Idee ausgearbeitet hat mit Webseiten nur schwer realisierbar war, nur schwer vorstellbar war. Und darauf will man raus. Es ist nicht irgendwie eine neue Technologie, sondern es ist einfach eine geschickte Kombination von bekannten Technologien. Eigentlich ist es wieder so ein Programmiermuster fast, wo man sagt, mit dieser Kombination von Technologien kann ich in einer bestimmten Art und Weise diese Entkopplung erreichen. Die Dinge, die da benutzt werden, sind HTML, beziehungsweise geschickterweise die neue XML, ausgerichtete Fassung XHTML. Cascading Style Sheets werden wir jetzt hier nicht benutzen, aber die helfen eine Menge, helfen aber generell bei HTML und XML eine Menge. Ganz wichtig, das DOM, das Domain Object Model, DOM, womit, ich habe dann noch genaue Folien dazu, womit man Webseiten, die im Browser geladen sind, manipulieren kann, und auch XML-Dateien, das XML natürlich. Ja, XSLT wird bei uns auch keine Rolle spielen, das hat man in der Einführungsvorlesung mal in den digitalen Medien zur Transformation von XML. JavaScript, ganz wichtig, als eine Sprache, die im Browser ausgeführt wird. Aber das sind alle Standardtechniken, die wir irgendwo schon mal getroffen haben. Eigentlich das Einzige, wirklich das Einzige, was sozusagen neu dazukommt, ist ein spezielles Objekt, das man dann von JavaScript aus ansprechen kann, das den komischen Namen XML-HTTP-Request hat. Über das müssen wir uns natürlich noch genau unterhalten. Also das ist das Einzige, was man sozusagen als neue Technologie vielleicht sehen könnte. Außerdem muss man sehen, die Grundidee, die Benutzerinteraktion zu entkoppeln von dem, was aus dem Server nachgeladen wird, die ist jetzt so umwerfend auch wieder nicht und die kann ich mit anderen Technologien genauso machen. Also es muss nicht unbedingt Ajax sein, es muss weder JavaScript noch HTML noch XML eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn ich eine Flash-Anwendung mache, also diejenigen, die bei uns in diesem Flash-Programmierpraktikum waren, haben im Prinzip so etwas Ähnliches gemacht, wo eine Anzeige ist über den Spielzustand und im Hintergrund immer wieder abgefragt wird von dem Server, was ist denn der Spielzustand von den Gegenspielern und die werden in die Anzeige mit eingeblendet. Wenn man sowas macht, dann hat man im Prinzip auch eine asynchrone Situation zwischen der Aktualisierung der Anzeige und dem, was sozusagen auf der Serverseite passiert. Ja, also das wären so Beispiele, der Webzugang oder auch ein ganz beliebtes Beispiel, wo Sie mit Ajax arbeiten können, so ähnlich wie Google Suggest, ist, dass Sie in Formular eine Stadt eingeben müssten und Sie geben zum Beispiel die Postleitzahl ein und dann wird die Stadt schon nachgetragen. Das wäre also zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, wo Sie sozusagen in der Benutzerinteraktion, ohne dass Sie jetzt in dem Moment eine Anfrage an den Server machen müssen, schon was nachtragen können. Es geht natürlich nur, wenn die Information vom Server irgendwie geladen worden ist, sonst weiß der Browser das auch nicht. Das heißt, es muss dann natürlich vorher geladen worden sein. Und das ist so die Grundidee. Normal, klassisches Interagieren geht, wie es so schön heißt, synchron. Der Benutzer macht irgendwas und beschließt dann an irgendeiner Stelle, für einen weiteren Fortgang brauchen wir Daten vom Server. Zum Beispiel ein Formular wird ausgefüllt und er tippt Submit. Dann wird also Daten an den Server geschickt, der rechnet irgendwas aus, es kommt was zurück und der Benutzer sitzt da und wartet in der Zeit, schaut sich irgendwie den Balken an, der darüber wächst, bis letztlich die Antwort da ist, dann kann der Benutzer wieder was tun. Das heißt, es ist schön abwechselnd. Mal macht der Benutzer was, mal macht das System was. In dem asynchronen Modell ist die Grundidee, dass der Benutzer eigentlich die ganze Zeit arbeiten kann. Und dazu brauchen wir auf der Seite des Benutzers eigentlich zwei parallele Abläufe. Es muss einerseits irgendwas da sein, was mit dem Benutzer interagiert, und andererseits ein zweiter sozusagen Prozess da sein, was hier als Ajax Engine drinsteht, der nun mit dem Server sich beschäftigt. Das heißt, wenn der Benutzer irgendwo an eine Stelle kommt, wo Information benötigt wird, die letztlich vom Server stammt, dann redet er nicht mit dem Server, sondern mit diesem zweiten Prozess, der auch auf der Client-Seite liegt, der auch letztlich am Browser angeschlossen ist. Und dort kriegt er die Ergebnisse zurück. Und die werden gleich angezeigt. Und damit es funktioniert, muss natürlich dieser Prozess, der auf der Client-Seite läuft und die Informationen dem Benutzer präsentieren soll, der muss die Informationen natürlich selber bekommen. Und zu dem Zweck ruft der immer wieder den Server auf und kriegt Daten zurück. Aber wann der das genau macht, ist zunächst mal entkoppelt. Sie sehen hier, dass da ein ganz unregelmäßiger Rhythmus angedeutet ist. Also dieses Bild kommt aus diesem Artikel von James Garrett damals, den ich vorher beschrieben habe. Das Wesentliche ist, dass hier, wann mal Server-Side-Processing ist, vollkommen unabhängig ist davon, wann die Interaktion des Benutzers passiert. Und natürlich gut gehen tut es nur dann, wenn wir vom Server die Informationen auch rechtzeitig irgendwie geholt haben, die der Benutzer in seiner darauf folgenden Anfrage braucht. Also sprich, diese Information, welche Stadt zu welcher Postleitzahl gehört, die müssen Sie natürlich vorweg an den Browser übertragen haben, nur dann kann der spontan reagieren. Und man kann sich vorstellen, dass es natürlich, siehe Google Maps, auch Situationen gibt, in denen das eben nicht mehr funktioniert, wo man dann wieder aufs Nachladen umschalten muss. Aber das, was uns interessiert, ist ja zunächst mal diese Situation, wo das wirklich entkoppelt ist. Das ist die Grundidee zunächst mal. Der Benutzer interagiert nicht direkt mit dem Server, sondern mit einem System, das sozusagen ihm permanent zur Verfügung steht. Und dieses System seinerseits kommuniziert im Hintergrund mit dem Server. Ja, was hat das jetzt mit Client- und Server-Side-Scripting zu tun? Also das eine ist, diese Ajax-Programme, diese Ajax-Anwendungen, die werden natürlich im Webbrowser geschrieben oder ausgeführt. Das heißt, die müssen so geschrieben werden, dass sie im Webbrowser ausgeführt werden. Das heißt, ich brauche irgendeine Ausführungsumgebung im Client. Das könnte im Prinzip auch, wie gesagt, Flash oder Java sein. Bei Ajax, dem J nachzuschließen, geht man in der Regel davon aus, dass das mit JavaScript gemacht wird. Das schauen wir uns jetzt auch näher an. Dann ist es so, dass das besonders günstig ist, natürlich mit JavaScript zu arbeiten, weil dort eine sehr schöne Integration mit dynamischen Webseiten da ist, weil JavaScript-Seiten ja insbesondere dafür gedacht sind, eben die Anzeige zu verändern, also das HTML, das angezeigt wird, zu modifizieren. Das heißt, ich habe in JavaScript sowieso die Möglichkeit, in einer geladenen Webseite an irgendeiner bestimmten Stelle zum Beispiel den Text zu verändern, die als eine Datenstruktur quasi zu betrachten, an bestimmten Stellen den Text zu verändern oder auch was ganz rauszuschmeißen, was einzufügen. Und das Modell, das man dafür benutzt, ist dieses Domain Object Model, was also auch typisch für HTML und XML ist. Also vielleicht nochmal zur Erinnerung, das ist eine Folie, die ist ganz ähnlich in der digitalen Medienvorlesung, glaube ich, auch mal drin war. Das ist sozusagen die Welt, die sich für JavaScript darstellt, wenn eine HTML-Seite geladen ist. In der habe ich eine ganze Menge Objekte, auf die ich zugreifen kann. Insbesondere natürlich die Elemente der Webseite selber, also wenn da irgendein Text drin ist oder auch irgendwelche Textfelder, irgendwelche Checkboxes, die ausgewählt werden können und so weiter, die sind eigentlich Objekte einer Datenstruktur. Und ansonsten gibt es auch noch eine Menge andere Dinge, die ich in meiner Datenstruktur drin habe, in der ich zum Beispiel was weiß über den Browser, mit dem ich es zu tun habe, oder über die Geschichte des Ganzen oder über die URL, die eingegeben wurde. Das heißt, ich habe eine Vielzahl von Objekten, die sozusagen in meiner Datenstruktur zur Verfügung stehen. In der Regel wird man, wenn man jetzt eine Stelle in einem HTML sucht, wird man dafür sorgen, dass das einen eindeutigen Identifikator hat. Da gibt es dieses ID-Attribut, das Sie an alle HTML-Tags oder an fast alle dazu tun können. Und man wird in der Regel von dem Document-Objekt ausgehen und dann gibt es zum Beispiel Funktionen, die von dem Document ausgehend ein bestimmtes Element sozusagen suchen aus dem HTML, ein bestimmtes Tag, einen Ausschnitt aus dem Baum. Ja, wenn ich sowas habe, dann kann, das ist das Get-Element by ID, das hier steht, dann kann ich damit aber natürlich noch mehr machen. In dem DOM ist eine standardisierte Schnittstelle für die Manipulation von solchen Dokumenten, eigentlich Dokumentbäumen, vorgesehen. Also das geht gleich für HTML und XML. Dort kann ich zum Beispiel für den Knoten abfragen, was sein Wert ist, sein Typ, seine Attribute. Ich kann aber auch richtig rumlaufen. Ich kann zum Vater gehen, zu den Kindern gehen, die Kinder durchlaufen mit solchen Funktionen wie First Child oder Last Child. Ich kann auch Elemente erzeugen, Create Element oder einen Textknoten erzeugen. Oder ich kann irgendwo in der Folge von Kindern von dem Element ein Neues einfügen. Also ich habe wirklich eine Programmierschnittstelle, in der ich diese Datenstruktur, die letztlich mein HTML- oder XML-Dokument repräsentiert, modifizieren kann. Das ist also so die Basis, die wir vom clientseitigen Skripten benutzen. Einerseits JavaScript und andererseits das DOM. Und damit bewirken wir sozusagen, dass wir eine flüssige Interaktion für den Benutzer erzeugen können, indem wir also ein Programm haben, das die Webseite sozusagen fortlaufend aktualisiert. Dann habe ich Ajax und die serverseitigen Skripts natürlich als einen zweiten Aspekt. Das hat so ausgeschaut, als würde das alles nur im Client stattfinden. Jetzt ist es natürlich schon so, dass wenn ich einen Zugriff auf einen Server mache, dass ich in der Regel dort Daten bekommen will, die eine gewisse Aktualität haben. Also in allermeisten Fällen will ich dort einen Aktienkurs abfragen, den Wetterbericht abfragen, aktuelle Mail abfragen. Gut, bei Landkarten kann man sagen, das ist nicht wirklich aktuell bei Google Maps, aber es ist einfach so eine große Datenmenge, dass ich keine Chance habe, die vorzuladen in den Client. Also ist es auch irgendwas, was man dynamisch je nach der Situation ausrechnen muss. Das heißt, im Prinzip ist es so, dass diese Daten, die vom Server geliefert werden, in den allermeisten Fällen wirklich eben dynamische serverseitige Skripte sind. Oder von denen erzeugt werden. Das heißt, ich habe sowas wie PHP-Skripte oder das, was wir uns später anschauen werden, noch die Java-serverseitige Programme. Ich habe vielleicht auch Datenbank-Konnektivität, wie wir es vorher hatten. Und das ist sozusagen der Feed, das, was gefüttert wird vom Server in die Ajax-Seite rein. Aber wenn man genau nachdenkt, dann ist für das Ajax selber, für den Mechanismus von Ajax, eigentlich egal, ob das dynamisch ausgerechnet wird oder ob das eine statische Seite ist. Deswegen ist jetzt in dem Rest der Vorlesung, auch in den Übungen zum größten Teil, so, dass die Zugriffe auf den Webserver nur statische Webseiten holen. In der Praxis wird das natürlich nicht so sein. Ne? Ja, jetzt müssen wir an den Kern ran. Vielleicht mal zur Beruhigung. Ich glaube, ich habe es auch auf der Titelseite gehabt. Das ist ein Buch über Ajax, in dem steht, ist ein deutschsprachiges Buch, in dem steht wahrscheinlich das Wichtigste drin, was man wissen muss, und das ist echt nicht schlecht. Das ist vor allem sehr klein und übersichtlich, wie man sieht. Also es ist nicht jetzt irgendeine Technologie, in der man wirklich ganz furchtbar viel reingeheimnissen muss. Es gibt ganz viele blöde technische Details, insbesondere Abhängigkeiten von Browsern oder so, aber das Grundprinzip ist nicht dramatisch. Ja, also was ist die Kernidee? Ist doch, dass ich irgendwie schaffe, ich habe ein Stück Software in meinem Browser, das von sich aus einen Request an den Server schickt. Haben wir ja sonst nicht. Sonst wird der Request einfach von dem Webbrowser zusammengebaut, zum Beispiel, wenn wir auf einen Link klicken. Also müssen wir irgendwie von unserem JavaScript aus in der Lage sein, einen Request zu bauen. Dann müssen wir in der Lage sein, einen Request an den Server zu schicken. Dann kommt was ganz Raffiniertes. Jetzt will der Benutzer weiterarbeiten und gleichzeitig aber warten, bis der Server antwortet. Das heißt, das Programm im Hintergrund wartet, bis der Server antwortet. Der Benutzer will aber gar nichts davon merken, will weiterarbeiten. Da kommt also diese asynchrone Situation rein, dass also eigentlich parallel zwei Prozesse laufen. Naja, und wenn der Server geantwortet hat, dann wollen wir das auch nicht direkt anzeigen, sondern wollen es in unserem Programm analysieren und in die Oberfläche einarbeiten. Das ist also das, was man tatsächlich machen muss. Und das ist auch das Kernstück, dass genau diese vier Schritte werden wir sehen, dass die sich dann umsetzen, wirklich im Programmcode. Und damit man das machen kann, gibt es dieses eine geheimnisvolle Objekt, dieses XML-HTTP-Request. Also XML ist ja nun einfach allgemein für XML und HTML, weil XHTML ist ja auch XML. Also es ist dafür da, dass man eben letztlich XML-Daten austauschen will und es wird über HTTP übertragen. Also es ist ein Objekt, das für HTTP-Requests gemacht ist, die XML liefern. Ja, das stammt aus einer Webseite von der IBM, das Dojo-Framework, was man sich auch nochmal speziell anschauen kann. Aber da ist so ein Bild, wo man das nochmal sieht, was eigentlich der Reihe nach passiert. Da ist auch dieses XML-HTTP-Request-Objekt drin aufgeführt. Also wir sind hier, wir haben also irgendeine Webseite, in der die im Browser läuft und in der ein JavaScript letztlich eingebettet ist. Das heißt, es wird ein JavaScript ausgeführt. Dieses JavaScript muss zunächst mal so gebaut sein, dass es dieses XML-HTTP-Request-Objekt überhaupt aufbaut. Hier. Jetzt muss man genau auf die Nummern schauen. Dieses HTTP-Request-Objekt hat die Möglichkeit, einen Rückruf sozusagen zu verlangen. Einen Callback. Callback ist wirklich wie ein Rückruf. Also wenn Sie irgendwo anrufen und dort ist belegt, bei modernen Telefonen heißt es, der ist belegt, soll er Sie zurückrufen oder wollen Sie einen automatischen Rückruf, wenn er frei ist, und dann tippen Sie irgendwas und machen mit Ihrer Arbeit weiter. Genau das ist dieser Callback. Das heißt, es gibt einen Callback-Händler, der sich darum kümmert, dass man zurückgerufen wird. Dem wird zunächst mal gesagt, ich will zurückgerufen werden, wenn der HTTP-Request ankommt. Und dann schicke ich diesen Request tatsächlich an den Server. Und jetzt müssen Sie sehen, nach dem 4 kommt eben 5, Return Control. Jetzt kann der Benutzer weitermachen, kann mit seiner Webseite tun, was er will, mit dem JavaScript insbesondere. Und irgendwann mal hat der Server sich das Ergebnis überlegt und gibt eine HTTP-Response. Und der Callback-Händler, der aktiviert jetzt sozusagen wieder unser JavaScript und sagt, jetzt muss man was aktualisieren. Also das ist jetzt eine Stufe genauer, was da abläuft. Und Sie sehen schon, dass dieses XML-HTTP-Request-Objekt so wie die Spinne im Netz sitzt in der ganzen Geschichte. Das ist das zentrale Element. Ja, wo kommt das denn her? Das ist mal eine Erfindung von Microsoft, denke ich. Also insbesondere der Name. Das wurde entwickelt und im Zusammenhang mit Outlook Web Access für den Internet Explorer. Ne? Das heißt, Sie wollten im Prinzip einen E-Mail-Client machen für Outlook, der in einem Browser läuft. Natürlich in deren Browser, im Internet Explorer. Das war die Versionsnummer 5, Ende der 90er Jahre. Und die haben genau diese Idee, die wir jetzt gerade beschrieben haben, eben realisiert und dafür ein XML-HTTP-Request-Objekt entwickelt, das dann sehr plattformspezifisch zunächst mal als ActiveX-Objekt realisiert wurde. Die Grundidee habe ich ja vorher schon erklärt, gerade bei Mail bietet sich das natürlich an, dass wir eben vom Server aus, also den Server ab und zu abfragen, ob es neue Mail gibt und das dann in der Webseite irgendwo anzeigen. Das Ganze hat eine historische Entwicklung, dass dann eben sich das doch als sehr praktisch herausgestellt hat und die Konkurrenz, das war ja gerade die Zeit dieser Browser Wars, eben auch nicht geschlafen hat und angefangen hat, was Entsprechendes einzubauen und zwar auch ein XML-HTTP-Request-Objekt, das genauso heißt, aber wirklich direkt für JavaScript realisiert war und mit ActiveX nichts mehr zu tun hat, was natürlich absolut nicht kompatibel ist, aber das Gleiche tut. Es ist leider aber immer noch so, dass wir diese zwei Welten haben. Wir haben also beim Internet Explorer, das, was ursprünglich aus dem ActiveX-Objekt rauskommt, wir haben auch noch alte Explorer, die das mit ActiveX unbedingt machen müssen. Und wir haben diese ganze Mozilla-Welt, in der ja insbesondere Firefox, also ist ja ein Abkömmling aus Mozilla und Netscape, drin ist. Und in der das alles sehr einfach und direkt auf JavaScript orientiert gemacht wird. Inzwischen ist es so, dass praktisch alle großen Webbrowser ein XML-HTTP-Request-Objekt unterstützen. Es ist auch bei Microsoft inzwischen so, dass die den Sprung gemacht haben und ActiveX nicht mehr verlangen. Das heißt, die Version sozusagen, man könnte es vorsichtig sagen, die Mozilla-Version hat sich durchgesetzt, also auch der Microsoft-Browser unterstützt inzwischen die. Aber eben nur der allerneueste, die ab Version 7. Und das, da kann man sich natürlich nicht darauf verlassen, dass alle mit dem Internet Explorer 7 oder höher arbeiten. Deswegen haben wir so ein Durcheinander im Moment. Es wird sich aber lösen, das Durcheinander, weil die W3C, das World Wide Web Consortium, inzwischen den XML-HTTP-Request aufgenommen hat als ein zu standardisierendes Element. Es gibt einen Working Draft, den können Sie sich bei der W3C auch schon anschauen. Und das ist im Prinzip jetzt schon die Referenz, wie XML-HTTP-Requests zu implementieren sind. Das heißt, langfristig wird es schon so sein, dass eine Webseite, die einen XML-HTTP-Request aufbauen will, nichts anderes zu tun hat, als in JavaScript zu sagen, naja, was halt, ein neues XML-HTTP-Request-Objekt will ich. Also new XML-HTTP-Request und das eine Variable abspeichern. Fertig. So einfach kann es sein. Leider ist es im Moment so, dass wir dieses Durcheinander haben, das ich gerade versucht habe zu erklären, dass es also die Microsoft-Welt gibt und die Mozilla-Welt und dass dummerweise in der Microsoft-Welt auch noch zwei verschiedene Versionen gibt. Ich zeige gleich nochmal ansatzweise, wie man damit umgeht, aber das macht natürlich keinen großen Spaß. Ich würde auch nicht empfehlen, wenn man es nicht aus irgendwelchen beruflichen Gründen direkt braucht, sich damit allzu sehr auseinanderzusetzen, weil mittelfristig wächst sich das sozusagen raus, wie man am Internet Explorer 7 sieht. Was eine gute Hilfe ist, was man in den Übungen auch dann ausprobieren, ist, es gibt Frameworks, die Ihnen helfen, diese ganzen Plattformdifferenzen sozusagen wegzuabstrahieren, wo Sie also sich um diese verschiedenen Browser nicht mehr kümmern müssen, sondern mit einer Bibliothek sozusagen arbeiten, die dann intern sich um die Browserverschiedenheiten kümmert. Aber bloß einmal ein Beispiel, was jetzt das bedeutet, wenn wir plattformunabhängig arbeiten wollen. Also das ist ein Code, der empfohlen wird, um ein XML-HTTP-Request-Objekt aufzubauen. Es ist schrecklich, weil was da steht, ist eigentlich nichts anderes als XML-HTTP ist gleich New XML-HTTP-Request. Ja, und die Systeme, die das wirklich können, die Mozilla-Systeme, die kann man an dieser Abfrage hier erkennen, ob die das Objekt wirklich direkt kennen als Bestandteil des JavaScript-Objektraums, da muss es unter Window hängen als eine Eigenschaft, dann ist man in der Mozilla-Welt und alles ist einfach. Wenn nicht, dann sind wir in der Microsoft-Welt und da sieht man schon, da wird mit ActiveX gearbeitet. Und da gibt es jetzt auch wieder zwei verschiedene Versionen. Also das erste ist jetzt hier die Frage, wenn wir da drin sind, dann sind es ein sind wir im Standard, jetzt sind wir also in dem Internet Explorer kleiner als 7.0, heißt das, wenn wir jetzt da unten sind. Da gibt es auch noch zwei verschiedene Versionen, ärgerlicherweise, die das in verschiedenen Bibliotheken legen, einmal in der Unterbibliothek, einmal in der Gesamtbibliothek. Das ist, ich frage Sie mich nicht, welche Internet Explorer Versionen das sind, da steht es. Also bei 6.0 hat sich das nochmal geändert. Das muss man also auch noch unterscheiden, da gibt es aber auch angeblich eine Abfrage, die, mit der man das findet, ob das geht, und zwar im Moment, wie man es findet. Genau, man probiert zunächst mal das eine System und fängt dann als Ausnahme ab, wenn es schief geht, und probiert dann das andere System. Also, naja, also so schaut dieser Code aus. Es macht keinen großen Spaß, das zu schreiben. Die Gefahr ist groß, dass wenn man jetzt wieder einen anderen Browser probiert, dass der dann wieder über irgendwas stolpert, was da drin ist. Ich wollte es nur mal zeigen. Das ist... Auf der Ebene sind eigentlich die größten praktischen Probleme, die man momentan mit Ajax hat. Und empfehlenswert ist natürlich, das mit einem Framework zum Beispiel wegzufangen. Also im Weiteren werde ich jetzt diese Plattformfragen einfach ignorieren und sozusagen die Prinzipien erklären. Das Beispiel, das ich gemacht habe, das läuft auf der, oder dass man das sieht, das läuft auf der Mozilla-Schiene sozusagen, beziehungsweise auf den W3C-konformen Browsern, also auch auf dem modernen Microsoft. Ja, jetzt haben wir also irgendwie so ein XML-HTTP-Objekt, Request-Objekt erzeugt. Was tut das jetzt für uns? Das eine ist, ich kann damit zum Beispiel einen HTTP-Request bauen. Das ist ja nun irgendwie in dem Namen des Objekts ziemlich nahegelegt. Was das in der Praxis heißt, ich habe dieses Objekt und ich rufe eine Methode davon auf, nämlich die Methode open. Der Name ist jetzt nicht ungeheuer geschickt gewählt, weil bei open, gerade wenn man jetzt vorher noch über Datenbanken nachgedacht hat, denkt man irgendwie, da wird eine Verbindung zu einem Server aufgebaut oder irgendwas von der Art. Dem ist bei weitem nicht so. Es ist keine Interaktion mit dem Server oder so dabei. Es wird einfach bloß lokal was gemacht. Es wird lokal eigentlich nur eine Datenstruktur aufgebaut für einen HTTP-Request, der dann an den Server geschickt werden kann. Und ich lege eigentlich bloß fest, wie die Details dieses Requests sind. Und was ist das denn, wenn ich einen Request schicke sonst mit dem Browser? Da schreibe ich im Wesentlichen natürlich eine URL rein. Das ist das Kernstück. Und dann gibt es noch Parameter möglicherweise, die mir übergeben will. Das ist natürlich gerade, wenn ich vom Server was abfrage, ist das sehr wichtig. Das heißt, wir reden jetzt von solchen Requests, wie sie typischerweise von Formularen erzeugt werden in HTML-Seiten. Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, wie das ist. Und da gibt es ja diese verschiedenen Methoden, insbesondere Get und Post. Die Get-Methode, die das direkt in der URL mitkodiert und Post, die das im Rumpf mitkodiert. Und das schreibt man im Wesentlichen rein hier. Das heißt, ich rufe das bei dem Objekt die Open-Methode auf, sage vorne, welche Methode ich benutzen will und dann die URL. Und zum Beispiel, wenn ich die Get-Methode habe, dann muss ich natürlich die Parameter mit dem berühmten Fragezeichen mit in die URL reinkodieren. Es gibt noch ein paar weitere Parameter, nämlich die Frage, ob man überhaupt asynchron arbeiten will, was aber eigentlich nur in den wenigsten Fällen Sinn macht, das auf False zu setzen, dann synchron zu arbeiten. Da ist ein Beispiel, wo das mit reingekommen ist. Und dann kann man auch noch einen Benutzernamen und ein Passwort angeben, wenn Authentifizierung notwendig ist bei dem Server, mit dem er sich dann, an den der Request dann letztlich gehen soll. So, bis dahin ist aber noch nichts passiert mit dem Server. Es ist nur sozusagen eine Datenstruktur aufgebaut worden, die dann darauf wartet, dass wir die an den Server schicken können. Man kann noch mehr machen. Was ganz empfehlenswert ist eigentlich, ist, dass man den Request noch mit Headers versieht. Insbesondere wird empfohlen, dass man wenigstens den Content-Type-Header setzt. Das sind also alles Dinge, die man sozusagen vom JavaScript aus macht, um die Struktur aufzubauen. Und irgendwann mal hat man doch hoffentlich seinen Request zusammen. Meistens nur dieser eine oder vielleicht zwei Aufrufe. Und dann sagt man tatsächlich, jetzt wollen wir ihn schicken. Das ist halt die Methode send von dem XML-HTTP-Request-Objekt. Da ist jetzt auch wieder die Frage beim Schicken, was übergebe ich denn? Im einfachsten Fall übergebe ich einfach 0. Insbesondere, wenn bei der Get-Methode alle Informationen in der Konstruktion des Requests bei der Open-Methode schon festgelegt wurde. Ich kann aber auch einen Request-Entity-Body mitgeben. Das heißt, ich kann sozusagen einen Rumpf mitgeben, der übertragen wird. Das ist insbesondere bei der Post-Methode sinnvoll, wo ich eben dann ja die Parameter oder irgendwelche weitere Informationen, die mein Server braucht über meine Anfrage, nicht in die URL reinkodiere, sondern als Rumpf in der Anfrage habe. Und darum habe ich hier eben noch die Möglichkeit, als ein Parameter diesen Request-Entity-Body mit zu übergeben. Ist aber, also wenn man sich vorstellt, das eine ist get, da stehen die Parameter in der URL drin, schon im Open-Kommando, das andere ist post, da hatte ich keine Möglichkeit, Parameter anzugeben, dann kann ich sie hier angeben. Das ist die Hauptverwendung davon. So, jetzt gibt es für so ein XML-HTTP-Request-Objekt offiziell festgelegte Zustände. Also diese Bezeichnung für die Zustände, die stammt jetzt aus dem W3C-Dokument, unsend, open, headers, received, loading, done. Und es durchläuft einfach diese vier Stadien. Unsend heißt, es ist noch gar nichts passiert, das ist einfach bloß erzeugt. Dann gibt es den Zustand open, das ist von dem Moment an, wo ich das open aufgerufen habe, das heißt ein Request ist konstruiert, bis einschließlich des Moments, wo ich das abgeschickt habe und auch auf die Lösung, auf das Ergebnis noch warte. Bis dahin ist es alles in diesem Zustand open. Das wird nicht weiter unterschieden. Der nächste Zustand, der wirklich unterschieden wird, ist erst, wenn der Server wieder antwortet. Und zwar antwortet der typischerweise in zwei Stufen. Ich kriege zuerst mal die Header-Information. Das kann auch sein, wenn ich die Head-Methode benutze, dass ich sonst gar nichts kriege. Das heißt, nach Get and Post gibt es auch noch die Head-Methode, wo ich wirklich bloß die Header der Antwort abfragen kann. Dann höre ich, ist der Schritt 3 extrem kurz. Also wenn ich kriege die Header für die Antwort und dann kriege ich den Body. Und das sind diese zwei Zustände. Also wenn der Header da ist, dann sind wir in Headers Received. Und wenn wir die anfangen, den Rumpf zu laden, dann sind wir in Loading, so lang, bis die Antwort komplett da ist. Und wenn die Antwort komplett da ist vom Server, dann sind wir im Zustand Done. Und die Dinge haben auch Nummern, 0, 1, 2, 3, 4. Und diese Nummern sind auch standardisiert. Das heißt, wenn Sie in Ajax-Code reinschauen, dann werden Sie relativ oft finden, dass jemand nach irgendeinem State des XML-HTTP-Requests abfragt, meistens nach der 4, nämlich ob der Request komplett da ist. Das müssen wir zuerst mal wissen, um das zu verstehen. Weil wir haben ja jetzt eigentlich schon einen großen Teil der Geschichte gemacht, also den ersten Teil quasi. Wir haben einen Request gebaut, oder haben es noch nicht gemacht, aber wir wissen, wie es gehen würde. Wir haben einen Request gebaut und geschickt. Jetzt müssen wir natürlich irgendwie darauf warten, wie das Ergebnis kommt. Das heißt, wir brauchen eigentlich jemand, der für uns darauf wartet. Eine Funktion soll dann aufgerufen werden, wenn was Bestimmtes passiert, nämlich wenn unser Request-Objekt den Zustand 4 erreicht. Das ist jetzt wieder wie beim Telefon. Wir geben das sozusagen dem Auftragsdienst und sagen dem, wenn der Zustand 4 erreicht ist, bitte ruf diese JavaScript-Methode auf, die ich jetzt hier mit spezifiziere. Sowas ist ein Event-Händler. Ja, also wir müssen eine Callback-Funktion registrieren. Wer sich mit der Multimedia-Programmierung in der Vorlesung befasst hat zum Beispiel oder wer sich an Java-Vorlesungen erinnert, wo die Rede von Swing war, dem wird das Event-Handling vertraut sein. Das ist ja bei Benutzerinteraktion genauso, dass eine grafische Oberfläche natürlich darauf wartet, dass der Benutzer irgendwas tut. Und wenn der einen Knopf drückt oder ein Menü aufruft oder so, dann muss eine bestimmte Methode aufgerufen werden. Und dafür registriert man Methoden für die bestimmten möglichen Ereignisse. So ist es ja auch. Wir registrieren eine Methode, eine Funktion, eine JavaScript-Funktion, die aufgerufen werden soll, wenn das Ereignis stattfindet. Und damit ist sozusagen natürlich in den Browsern, die das XML-HTTP-Request-Objekt unterstützen, ist implizit dieser zweite Prozess realisiert, von dem vorher die Rede war, der während der Benutzer noch mit dem JavaScript interagiert, immer parallel darauf wartet, im Falle offener Requests, dass der Server reagiert und das dann behandelt. Also diese zweite Schiene, die man da in dem Asynchron-Bild gesehen hat, die ist sozusagen schon das XML-HTTP-Request-Objekt mit der Möglichkeit, eben Event-Händler dort zu registrieren. Ja, also wir wollen natürlich sagen, wenn Zustand 4 erreicht ist, das kann das Objekt so direkt nicht, aber es kann uns zurückrufen, wenn sich der Zustand ändert. Generell bei jeder Zustandsänderung, dann müssen wir halt abfragen, sind wir jetzt in der Zustandsänderung, dass wir auf 4 gekommen sind. Und dafür gibt es diese zwei Dinge, die ich machen kann. Ich kann dem XML-HTTP-Request-Objekt sagen, wenn sich dein Zustand ändert, on ready state change heißt es, also diese Zustände heißen ready states, also wenn sich sein Zustand ändert, dann benutze bitte folgende Funktion. Und ich kann den ready state, den Zustand des XML-HTTP-Request-Objekts auch abrufen, indem ich diese Eigenschaft von dem Objekt benutze. Dann kriege ich eine Zahl raus, eben 0 bis 4. So, und jetzt sind wir eigentlich so weit, dass wir das machen können, was wir machen wollen. Und das schaut gar nicht so kompliziert aus, hoffe ich, und ist tatsächlich wieder mal in der berühmten Nussschale das alles, was Sie brauchen, um Ajax zu programmieren. Das ist das Kernstück sozusagen. Und wenn Sie in diese Ajax-Anwendungen reinschauen, werden Sie eigentlich immer wieder finden, dass an einer Stelle sozusagen dieses Schema benutzt wird, das hier vorkommt. Also die Grundidee ist, ich habe in dem Rumpf meiner HTML-Seite, wir reden jetzt natürlich nicht vom PHP, sondern von JavaScript, habe ich ein Skript drin, ein JavaScript, das im Browser ausgeführt wird. Und dieses JavaScript, das baut zunächst mal einen XML-HTTP-Request auf, also ein Objekt, erzeugt ein Objekt XML-HTTP-Request. Das ist jetzt hier super einfach, damit es auf eine Folie geht, habe ich da natürlich die standardkonforme hoffentlich in Zukunft von allen Browsern unterstützte Version genommen. An der Stelle steht natürlich dann unter Umständen das ganze komplizierte Zeug, das wir vorher hatten, mit den Exception abfangen und so weiter, um mit verschiedenen Browsern zurechtzukommen. Jetzt der Übersicht halber, was wir da machen wollen, ist ja nur ein XML-HTTP-Request-Objekt erzeugen. Dann müssen wir zwei weitere Dinge tun. Wir müssen irgendwann mal den Request schicken und wir müssen unsere Callback-Funktion definieren. Das ist jetzt zunächst mal die Callback-Funktion. Also was passiert denn dann, wenn der Request zurückkommt? Ja, da muss man natürlich wissen, was das Ganze überhaupt soll. In dem Fall ist es wirklich das absolut kleinste Beispiel, das man sich vorstellen kann. Es wird nichts anderes gemacht, als eine Textdatei, die auf dem Server liegt, abgerufen und die sozusagen in unsere Anzeige mit eingebaut, mit eingebunden. Das bedeutet, unser Request, den wir da unten bauen wollen, ist nichts anderes als ein GET-Request auf eine Datei namens data.txt, also gar kein HTML in dem Moment involviert. Wie gesagt, das kann dann natürlich HTML sein und es kann insbesondere auch was hat dynamisch erzeugtes HTML sein, was da abgerufen wird. Oder auch XML, was vielleicht noch interessanter ist. Aber jetzt haben wir bloß diese Daten und mit denen müssen wir irgendwas machen und das macht diese Data-Output-Methode hier. Sie sehen ja, dass hier unten wird die Data-Output eingebunden. Vielleicht gehen wir zuerst mal tatsächlich an diese drei Dinge hier. Hier wird der Request aufgebaut, get DataText. Und ReadyStateChange wird auf DataOutput gesetzt. Das heißt, das ist die Callback-Methode und dort wird er abgeschickt. Also und was macht jetzt das DataOutput? Naja, das ist eben genau ein Request-Händler, der bei einem StateChange von einem XML-HTTP-Request-Objekt aufgerufen wird. Das heißt, der kann jetzt den tatsächlichen Zustand abfragen und wenn das der Zustand 4 ist, dann tut er was, sonst tut er am besten nichts, weil die anderen Zustände uns nicht interessieren. 4 heißt, der Request ist komplett da, wir haben also die Daten. Ja, und jetzt haben wir genau die Situation, dass wir mit JavaScript und DOM eben unser Dokument modifizieren wollen. Und da habe ich vorher auch schon davon erzählt, dass man in dem HTML-Dokument bestimmte Bereiche mit IDs mit auszeichnen kann, markieren kann. Ja, dort unten kommt ja ein sehr, sehr einfacher HTML-Body, dem, ja, da ist das HTML ist ein bisschen durcheinander geraten, das muss natürlich da davor, also das Body gehört unter das P. Aber hier kommt ein ganz einfacher HTML-Body, in dem Data from Server als Text drinsteht. Und das ist zunächst mal natürlich noch nicht sinnvoll, das wollen wir ergänzen um den Text, den wir vom Server haben. Und darum geben wir dem Ganzen hier einen Bezeichner, das ist ein frei gewählter Bezeichner. Und den können wir hier oben benutzen. In JavaScript und DOM sagen wir hier Document get element by ID. Das heißt, wir holen uns aus dem Dokument über die ID Data, nämlich diese ID, die da dran steht, ein bestimmtes Element raus. Das heißt, zur Laufzeit haben wir dann einen Zugriff auf dieses Paragraph-Element hier, auf diesen Paragraph-Tag, als Datenstruktur im Browser geladen. Und dann kann ich mit dem was machen. Ich kann zum Beispiel d.innerHTML als Methode benutzen. Das ist eine Methode aus dem DOM-Standard, die mir den Text, der innerhalb dieses Tags drinsteht, rausholt. Also in dem Fall ist es dann Data from Server, der String, der da rauskommt. Und jetzt kann ich dieses Ding nehmen und modifizieren. Ich hänge nämlich einfach hinten an, in dem Fall, was mir der Server als Response geliefert hat, nämlich was in der Data-Text-Datei drinsteht. Und dann kann ich das, nachdem das wirklich d.innerHTML direkt manipuliert wird, heißt das auch, dass jetzt in dem im Browser angezeigten Dokument an der Stelle eben ein anderer Text steht, nicht mehr bloß Data from Server, sondern der erweiterte Text, der hat sich an der Stelle geändert. Ich habe jetzt also wirklich das, was angezeigt wird, modifiziert. Ich brauche mich auch nicht darum kümmern, die Anzeige zu aktualisieren, das passiert an der Stelle automatisch. So, das ist eigentlich schon fast alles. Das Einzige, was da noch komisch ist vielleicht, ist dieses Onload. Das muss auch nicht unbedingt so gemacht werden, das kann man auch an anderen Stellen machen. Hier ist es wirklich so gemacht, dass es, dass die Funktion aufgerufen wird, wenn das Fenster komplett geladen ist und dann wird eben der Request zusammengebaut, der ReadyStateChange registriert, der Eventhändler dafür und dann ist der Request geschickt. Da muss man ein bisschen aufpassen, das ist auch eine Gefahr, die passieren kann, dass die, wenn man das sozusagen irgendwo in den HTML-Text zu früh reinschreibt, dass die Server einfach viel zu, die Browser viel zu schnell sind, um die richtige Reihenfolge der Ausführung noch einzuhalten. Darum ist eine ganz halbwegs sichere Methode, das bei dem Window-Onload zu machen. Ja, ich kann mal schauen, ob das funktioniert auch. Ja, nimmt der jetzt auf oder nicht? Man weiß es nicht. Das ist, nee, ja, öffnen, genau. Dieser Simple Request HTML. Das ist jetzt natürlich so, dass wir in dem Fall nicht mehr das irgendwo auf den Server legen, sondern dass wir es jetzt lokal öffnen können, die Datei. Was hier ist, ist das Data from Server Test Data dasteht. Und wenn ich den Quelltext anzeige, JavaScript sehe ich ja wirklich, dann sehen Sie, dass von Test Data eben hier überhaupt nirgends die Rede ist, sondern das Test Data ist tatsächlich aus der Datei data.txt vom Server geladen worden. Das heißt, es ist jetzt wirklich eben korrekt ausgeführt worden. Das Skript ist genauso, wie wir es jetzt hatten, hat eine minimale Ergänzung noch, dass der HTTP-Status damit ausgegeben wird. Da war ich ein bisschen mit am Spielen. Aber sonst ist das genau die Geschichte, die wir jetzt gerade auf den Folien gesehen haben. Das heißt, sollen wir es mal wieder probieren mit dem hier? Nee. Immer noch das gleiche Problem. Das heißt, dass wir gehen wir nochmal zurück an die Stelle, da haben wir jetzt wieder weitergeblättert, dass wir mit einem sehr, sehr einfachen Skript jetzt sozusagen alles das gemacht haben, was dazugehört zu Ajax. Was war das nochmal? Den Request zusammenbauen, den Request abschicken, dafür sorgen, dass wir zurückgerufen werden, wenn die Antwort kommt. Und wenn die Antwort kommt, die so analysieren, dass sie angezeigt wird. Und das haben wir gemacht dadurch, dass wir das Dokument manipuliert haben. Also es ist bestimmt ein bisschen noch gewöhnungsbedürftig, das genau zu verstehen. Aber das ist sozusagen alles, was Sie für Ajax wirklich brauchen. Jetzt ist es so, dass Sie natürlich die Server Response analysieren müssen. Und das war jetzt einfach Text. Das macht natürlich auf die Dauer nicht so viel Sinn, da einfach bloß Strings hin und her zu schicken, sondern man will ja Informationen übertragen über einen Wetterbericht oder eine Mail oder so. Das heißt, die muss strukturiert sein, die Information. Und dafür bietet sich natürlich ganz offensichtlich XML an. Das sind ja Strings, die strukturiert sind. Und JavaScript und DOM können sehr, sehr gut mit XML umgehen. Deswegen nimmt man als Response vom Server in der Regel XML. Und das ist also eine sinnvolle Geschichte. Allerdings ist es so, dass in den Details jetzt wieder ein bisschen der Teufel steckt. Also die Behandlung von XML in den Browsern und in dem JavaScript, das ist leider immer noch nicht komplett kompatibel. Da gehe ich aber jetzt nicht wirklich im Detail drauf ein, weil das wird sich ja auch mal ändern. Das ist jetzt ein Beispiel aus diesem schönen roten Büchlein. Eine XML-Datei, da ist nichts Besonderes eigentlich dazu zu sagen. Die ist im Prinzip so aufgebaut, das ist eine reine Beispieldatei, die ist im Prinzip so aufgebaut, wie die Antwort von einer Suchfunktion sein könnte, die man übers Web aufruft. Ja, Sie können sich ja vorstellen, dass Sie zum Beispiel, ich glaube, das ist, glaube ich, der Yahoo-Suchagent, nachdem das gebaut ist, Sie schicken eine Suchanfrage nach Büchern oder so oder zu einem Stichwort, in dem Fall Ajax, an den Server und Sie kriegen Resultate zurück. Das ist natürlich eine der sehr sinnvollen Anwendungen von Ajax, dass Sie während der Benutzer eigentlich gar nichts davon ahnt, im Hintergrund eben den Server anfragen können, was gibt es denn zu dem Stichwort Ajax für Informationen oder für Ergebnisse. Und das ist das, was rauskommt. Result Set, und dann kommen in dem Result Set kommen einzelne Results, und die Results sind jeweils strukturiert in Title, Summary und URL. Nein, das sind irgendwie drei oder da sind ein paar Results da, drei glaube ich nur. Und das ist jetzt zunächst mal bloß ein ganz, ganz kleines Beispiel. Was uns interessiert, ist, dass wir jetzt dieses XML analysieren wollen und umsetzen, in was das gut angezeigt werden kann. Das kann man in verschiedenen Arten machen. Eine Möglichkeit ist eben wirklich mit JavaScript und DOM. Und das möchte ich an der Stelle nochmal zeigen, wie ich also diese eine XML-Antwort, die ich bekomme vom Server, wie ich die umbauen kann, in was das dann tatsächlich als HTML angezeigt wird. Dazu habe ich in meinem Ajax-Programm zunächst mal das ist sehr häufig so, quasi ein Gerüst. Das ist ein statischer HTML-Teil. Und das ist der Rumpf hier. In dem sage ich, wie das ungefähr ausschauen soll. Das soll eine Tabelle sein. Drüber schreibe ich die Anzahl und Anzahl von Treffern. Und ich gebe natürlich den einzelnen Elementen, die ich haben will, wieder ihr ID mit. Ich habe also hier bei der Anzahl und bei Gesamt schreibe ich als Anzahl zunächst bei 0 rein, gebe dem Element aber einen ID, dass ich das vom Skript aus wiederfinden kann. Und der Tabelle Treffer, der gebe ich auch einen ID. Oder der Tabelle gebe ich einen ID namens Treffer. Jetzt muss ich dieses Skript sozusagen oder dieses HTML-Gerüst ausfüllen mit meinem Skript, mit den Daten, die ich aus der XML-Antwort gekriegt habe. Ich schicke was an den Server, kriege eine XML-Datei, die so ausschaut wie auf der letzten Folie. Da steht also, dass das genau 10 Treffer waren und dass die folgenden 10 Results da sind. Bei jedem steht eben Titel, Beschreibung und URL da. Und die muss ich jetzt in diese Tabelle reinsortieren. Die Grundstruktur vom Skript bleibt genauso wie vorher, nur diese eine Methode, ich habe jetzt was aus dem Buch ist, den deutschen Namen behalten, die vorher Data Output hieß, diese Callback-Methode, wenn der Request komplett zurückgekommen ist, die wird halt ein bisschen komplizierter. Alles andere bleibt bei dem Skript genauso, wie es vorher war. Und Sie sehen, die ist genauso wie vorher. Wenn der ReadyState gleich 4 ist, dann müssen wir hier was machen. Und jetzt sehen Sie ein weiteres Attribut, das wir noch nicht hatten, nämlich ResponseXML. Da kann ich also aus dem XML-HTTP-Request-Objekt, darum steht auch das XML in seinem Namen, kann ich mir direkt eine Datenstruktur sozusagen geben lassen, wo ich auf das XML zugreifen kann, das mir der Server geschickt hat, und zwar so, dass es eben strukturiert ist nach DOM. Das heißt, ich kann darin jetzt arbeiten. Das ist natürlich super elegant. Vorher war es ja bloß ein String, Response-Text. Jetzt habe ich Response-XML und jetzt habe ich das komplett als Datenstruktur analysiert und kann darin arbeiten. Ich kann mir zum Beispiel ganz leicht ausrechnen, was in diesem XML-Dokument die Anzahl war. Ich nehme das Document, getElementById, Anzahl, wie vorher. Das heißt, ich kriege diese Zahl, die da drin steckt. Und das heißt, ich kriege natürlich noch nicht wirklich die Zahl, sondern ich kriege dieses Element in HTTP, in XML, wo das mit Anzahl markiert wurde. Hier, Moment, Entschuldigung, jetzt habe ich einen Sprung zu viel gemacht. Mit dem getElementById bin ich natürlich nicht in dem XML, sondern ich bin jetzt zunächst mal noch in meinem HTML-Text. Und das Anzahl ist ein ID im HTML-Text. Dieses Ding hier, dieses Element hier, wo die 0 drin steht zunächst mal, was in unserem HTML-Text vorkommt, dieses ist es, was ich hier rauskriege. Document getElementById, Anzahl. Und genauso kriege ich natürlich für das Gesamt dieses Element, wo zunächst mal die 0 drin steht. So, und jetzt kommt nämlich der Zugriff auf das XML hier. Das XML haben wir da oben gemerkt und da kann ich jetzt unter Document Element Get Attribute kann ich dort wirklich zugreifen auf die Total Results Returned. Jetzt muss man da wieder zuschauen. Das war ja das Top-Level Element Result Set. Das hat ein Attribut Total Results Returned und auf das greife ich eben hier zu. Direkt auf das Top-Level Elementen sein Attribut. Total Results Returned. Ja, und was mache ich damit? Das stecke ich in dieses Element Anzahl rein, und zwar als HTML-Text. Das wird also die 0 ausgetauscht gegen das, was wir aus dem XML-Dokument rausgelesen haben. Und genauso wird aus dem XML-Dokument nochmal die andere Zahl rausgelesen und reingeschrieben. Nicht so schlimm. Und jetzt muss ich natürlich noch die Tabelle bauen, die ist ein bisschen umständlicher. Ich hole mir zuerst mal das Tabellenelement, Treffer. Das ist ja jetzt nun diese Tabelle, die schon im Gerüst da ist. Und jetzt muss ich mir einen Tabellenrumpf dazu bauen. T-Body gibt es nämlich hier noch gar nicht, es gibt bloß T-Head. Das heißt, ich mache jetzt ein Create-Element, ich erzeuge mir in meinem HTML-Dokument ein neues Element, T-Body. Ich schreibe jetzt quasi eine Datenstruktur, die HTML entspricht. Und jetzt muss ich durch meine Datenstruktur durchlaufen, die mir das XML liefert. Also Result, get elements by tag name, Result. Ja, hier, das ist alle Result Tags lasse ich mir jetzt sozusagen als eine Datenstruktur zurückgeben, eine Kollektion, und durch die laufe ich jetzt durch. Und ich glaube, jetzt wird es vielleicht ein bisschen zu viel, um das im Detail durchzugehen, aber vom Grundprinzip her sieht man, hier wird für jedes einzelne dieser Result-Elemente wird ein Table-Row-Element erzeugt, ein Table-Data-Element erzeugt, und zwar jetzt nicht mehr als HTML-Text. Ich muss mich jetzt nicht mehr um spitze Klammern kümmern, weil ich auf dieser Baumdatenstruktur arbeite und wirklich sozusagen in der analysierten Version von dem HTML schon arbeiten kann. Die manipuliere ich. Ja, und das sind also drei Table-Data-Elemente, nämlich für Titel, Beschreibung und URL. Und jetzt muss ich natürlich durch die Ergebnisse, die Suchergebnisse nochmal durchgehen. Da gibt es die Kinder drunter und schaue, ob die Knoten, was die für Namen haben. Title, Summary und URL. Das sind also jetzt hier die Title, Summary und URL, diese Tagnames. Und je nachdem, welchen von denen ich gefunden habe, schreibe ich es eben in Titeltext, in Beschreibungstext oder URL-Text rein. Ja, und dann muss ich die Kinder, die neu gebauten Kinder natürlich anhängen, Titel, Beschreibung, URL in der richtigen Reihenfolge, und hänge diese drei zusammen an die Zeile und hänge die Zeile an meinen Body zusammen. Und dann muss ich natürlich den ganzen Body auch noch in die Tabelle einhängen, die heißt Treffer, und habe die ganze Geschichte sozusagen als Datenstruktur zusammengebaut, die dann wirklich angezeigt wird. Also das schaut jetzt vielleicht ein bisschen umständlich aus, aber ist eigentlich ein ganz systematisches Vorgehen. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Ja, ich glaube, das ist es. Ja, genau. Also ist tatsächlich jetzt hier in der Ausführung genau das, was wir haben wollen. Und der Quelltext dazu ist eben jetzt genau dieses JavaScript. Und Sie sehen dort oben, ist die umständliche Art und Weise, den XML-HTTP-Request aufzubauen. Und hier unten ist das, was wir vorher gesehen haben, mit genau diese kurze Sequenz, wie eben der Request tatsächlich aufgebaut und abgeschickt wird. Das ist genauso wie vorher. Bloß, dass es jetzt nicht data.text, sondern daten.xml heißt, und dort liegt diese Datei. Ist also nicht so ungeheuer kompliziert. Schaut bloß jetzt vom Programmcode her ein bisschen länglich aus. Ja, jetzt vielleicht haben Sie schon gemerkt, wenn man jetzt weiter in Programmbeispiele geht, dann wird es einfach so, dass einem der Kopf schwirrt und man nichts mehr sieht. Vielleicht noch ein paar Bemerkungen so drumherum, die das Ganze noch abrunden. Also eine Sache, es werden ja hier ziemlich viele XML-Daten übertragen. Da haben wir gesagt, das Beste, wie der Server seine Daten liefert, ist im XML-Format. XML ist zwar ein schönes und übersichtliches Format, hat aber eine starke Tendenz, große Mengen an Daten zu produzieren. Insbesondere ist viel Redundanz drin. Also was da an spitzen Klammern und Schrägstrichen drin ist, ist eigentlich nicht wirklich nötig. Und das kostet dann letztlich ja ganz viel Bandbreite. Deswegen gibt es Überlegungen, dass man die Serialisierung der Daten, also sprich, man hat eine Datenstruktur, die der Server eigentlich dem Client schicken will, und die muss man als einen String abbilden, seriell, dass man die nicht mit XML macht, sondern mit was anderem. Und ein heißer Kandidat dafür, der auch sehr gut in JavaScript unterstützt ist, nennt sich JSON, JavaScript Object Notation. Und wenn Sie das Beispiel von vorher anschauen, dann schreibt sich das in JSON so. Das ist das Gleiche, was wir vorher als XML-Datei hatten. Sie sehen also, ein Tag sozusagen gibt es in dem Sinne nicht, sondern es gibt Objekte. Das ist eine Object Notation, und die Objekte sind in geschweifte Klammern eingeschlossen, und ich habe bei den Objekten jeweils die Möglichkeit, Attribute oder Properties anzuschreiben, Eigenschaften, einfach indem ich ihren Namen gebe und ihren Wert mit Doppelpunkt getrennt, Kommalisten, und ich kann auch noch, wenn es Kollektionen sind, sowas wie Arrays machen, also Sequenzen von Objekten. Das ist eigentlich schon alles, was ich an Strukturen habe. Das ist im Prinzip eine Notation, die an vielen anderen Stellen immer mehr auftaucht, weil das ja so ist, wie in JavaScript Objekte notiert werden. Also wer sich zum Beispiel mit JavaFX befasst, der kennt die gleiche Notation dort auch wieder für Objekte. Und die kann man natürlich benutzen, um serialisierte Objekte zu übertragen, statt dem XML. Dann ist es natürlich nicht mehr eigentlich Ajax mit dem X, sondern irgendwas anderes. Aber in der Praxis nimmt das ganz stark zu, dass man mit JSON arbeitet. Sollte man an der Stelle mal gesehen haben. Eine zweite Sache ist, dass Ajax zwar jetzt sich sehr schön anfühlt, aber eine ganze Reihe praktische Probleme hat. Ein ganz viel diskutiertes Problem ist der berühmte Zurückknopf vom Browser. Wenn sich in meiner Webseite was ändert, die ich anschaue, dann bin ich daran gewöhnt, auf zurückzugehen, dann kriege ich den Zustand von vorher. Das ist jetzt hier leider überhaupt nicht so, weil da ein Programm da ist, das meine Webseite da und umschreibt. Und ich habe zwar das Gefühl, ich habe jetzt eine neue Seite, aber in Wirklichkeit für den Browser ist es immer noch die gleiche. Das heißt, wenn ich auf den Zurückknopf gehe, dann gehe ich einfach aus der ganzen Ajax-Anwendung raus auf die Seite, die ich halt davor hatte. Der Browser kriegt das überhaupt nicht mit in seiner History. Es gibt ein paar andere Punkte, die erwähnt werden, immer wieder zum Beispiel Polling. Der Browser benimmt sich ganz anders, wenn er eine Ajax-Seite anzeigt, als wenn er eine normale HTML-Seite anzeigt. Bei der HTML-Seite ist das Muster irgendwie so, es wird zunächst Befehl übertragen an den Client. Der Benutzer denkt nach und nach einer gewissen Zeit schickt er wieder irgendwas. Da ist relativ viel Zeit dazwischen und dann kommt natürlich wieder eine neue Seite, die vom Server geladen wird. Bei Polling ist es so, dass da ja ein Programm da ist, das fortlaufend den Server anspricht und sich Daten holt. Das heißt, im Prinzip ist so eine Ajax-Seite sehr viel intensiver für den Verkehr auf dem Web, weil während ich noch ganz ruhig statisch vor mich hin arbeite und irgendwie gar nicht viel tue, bloß nachdenke, dauernd mein Webbrowser Requests abschickt und Ergebnisse erwartet. Das heißt, es ist relativ belastend fürs Netz und insbesondere das ganze Traffic Engineering, wie man versucht, die Netze auszulegen von der Kapazität her, das geht eigentlich von anderen Annahmen aus, von anderen Verteilungen über die Requests und so weiter, als sie bei Ajax auftreten. Ist insofern also sozusagen, was das die Netzbetreiber gar nicht so ungeheuer schätzen. Ja, es gibt einen Effekt mit Bookmarks, das ist so ähnlich wie der Backbutton. Es ist nicht ganz so einfach, auf eine Ajax-Seite einen Bookmark zu setzen, wenn man gerade was Bestimmtes sieht, was einen interessiert. Ja, da werden ja zum Beispiel, hat man vorher gesehen, irgendwie Suchergebnisse geladen, irgendwelche Bücher oder so, und ich will mir das jetzt merken. Wenn ich eine Bookmark setze, dann setze ich die auf was ganz anderes als auf den Inhalt, den ich gerade sehe. Die setze ich wirklich bloß auf diese Ajax-Anwendung und die Information ist wieder weg, wenn ich dort wieder hingehe. Da muss man dran arbeiten. Ich habe da eine Folie, wo ich so ein bisschen versuche zu zeigen, wie man das Problem lösen kann. Ein anderes Problem, das aber eigentlich alle dynamischen Webseiten haben, ist, dass Suchmaschinen natürlich die dynamisch veränderten Webseiten nicht finden können, weil die gar nicht da sind. Ja, das ist jetzt auch nochmal für Bookmarking-Support, auch aus dem Buch, drum steht da irgendwie der Herr Wenz schon wieder drin, und das ist auch auf Deutsch, ein Versuch, Bookmarking zu ermöglichen. Also das ist eine Java-Anwendung, die im Prinzip bloß zwei verschiedene Inhalte anzeigen kann. Da wird der eine oder der andere Link angezeigt. Das ist jetzt bloß, um es ganz einfach zu halten. Und ich will jetzt diese beiden Anzeigezustände, da wird wirklich mit allem, was wir vorher hatten, mit DOM wird dort eben das HTML manipuliert, das Angezeigte, und der Browser-HTML-Baum, und wird der richtige Link dort eingesetzt. Und das will ich in der URL sichtbar haben. Ich will, dass in der URL oben, in dem, was der Browser benutzt, um zum Beispiel eine Bookmark anzulegen, dass dort sich was verändert. Dass dort, wenn ich auf dem einen Link bin, was anderes steht, als wenn ich auf dem anderen Link bin. Und das geht relativ leicht über das, was sich Hash nennt, nämlich über diesen Teil, der in der URL nach diesem Hash-Zeichen, nach dem Kreuzzeichen angefügt werden kann. Das ist ja das, womit man normalerweise interne Anker in einem Dokument anspricht, wo man sagt, man will an eine bestimmte Stelle springen. Und den kann man tatsächlich programmtechnisch gut behandeln. Also ich kann nämlich mit Location-Hash, kann ich das Ding dort oben setzen. Und das ist so das Kernstück davon. Ich kann also das Location-Hash nehmen und dort irgendwas dazu tun. Also dass jetzt Escape-URL dort verwendet wird, ist gar nicht so wichtig. Das ist letztlich der Text link2.txt, der dort ausgerechnet wird. Und wenn ich in einem anderen Zustand bin, dann wird link1.txt ausgerechnet und das wird mit Location-Hash dort oben reingesetzt. Und dann kann ich natürlich auf das da oben auch zugreifen, wird hier auch bloß kurz angedeutet. Ich kann dieses Location-Hash dann dort mir den Text auch wirklich rausholen und kann auch dynamisch dann da muss mein Skript natürlich entsprechend passend gemacht werden, wie ja bei dem Window Onload gerade getan wird, wenn wirklich so eine URL kommt, dann auch den richtigen Inhalt laden. Also ist jetzt bloß sehr, sehr grob angedeutet, aber das ist ein Weg, eine Technik, wie man bei Ajax eben für Bookmarking sorgen kann. Ja, vielleicht noch eine Randbemerkung. Ich habe schon vorher ein Framework erwähnt, mit dem Sie zu tun haben werden, Prototype. Es gibt aber viele andere Frameworks und das passt irgendwie so gut nochmal dazu, um das Ganze abzurunden, da wir ja vorher viel mit PHP zu tun hatten. Das ist jetzt ein Framework für Ajax in PHP, nennt sich Simple Ajax. Ist ein Open-Source-Framework auch und geht nicht nur für PHP, geht für andere Skriptsprachen auch, aber in PHP ist es für uns natürlich interessant. Und das ist jetzt ein Versuch, den Leuten, die Ajax-Anwendungen schreiben wollen, die ganze Arbeit mit diesem JavaScript und XML-HTTP-Request und so weiter abzunehmen. Man geht jetzt an der Stelle davon aus, wenn jemand eine Funktion in seinem Programm aufrufen will, die vom Server kommt, irgendwelche Daten, die vom Server kommen, dann ist das ja im Wesentlichen eigentlich eine serverseitige Funktionalität. Wir wollen eigentlich nichts anderes, als dass wir in dem Client-Programm an einer bestimmten Stelle Funktion vom Server aufrufen können. Das heißt, ich muss zuerst mal eine serverseitige Funktion haben, die schreibt man zum Beispiel in PHP. Das ist die Funktion, die letztlich das ausrechnet, was den Client interessiert, die also jetzt schaut, ob die Mail da ist, die die Vervollständigung der Adresse um die Postleitzahl oder die Bankleitzahl ausrechnet oder sowas. Dann zum Entwicklungszeitpunkt exportiere ich das Ganze nach, zum Laufzeit kann ich das sogar machen. Ich exportiere das Ganze nach Ajax mit diesem Ajax-Export. Da kommt also jetzt die PHP-Funktion rein. Das bedeutet, dass das Ajax-Framework die PHP-Funktion kriegt und den ganzen Aufwand, den man drumherum braucht, um die jetzt JavaScript-seitig aufzurufen, generiert. Das heißt, ich brauche das JavaScript gar nicht selber schreiben, ich brauche keinen XML-HTTP-Request bauen. Ich sage eigentlich bloß, ich will diese PHP-Funktion in JavaScript benutzen. Ich muss allerdings, damit das funktioniert, in meiner Seite, meiner HTML-Seite, dort wo JavaScript ist, also auch in dem Script-Tag, diese Methode Ajax-Show-JavaScript einbauen, damit das an irgendeiner Stelle wirklich angezeigt werden kann. Das ist aber auch alles, was ich da machen muss. Und dann habe ich in JavaScript meine Funktion, meine PHP-Funktion, allerdings mit einem kleinen X noch vorne dran, damit man es wegkennt, zur Verfügung und kann die aufrufen und die macht nichts anderes, als asynchron diese PHP-Funktion im Hintergrund aufzurufen. Das heißt, also abgesehen davon, dass man sich an diese zwei Konventionen halten muss, mit dem Export auf PHP-Seite und dem Show auf JavaScript-Seite, habe ich eigentlich eine komplett transparente Einbettung meiner PHP-Funktion in JavaScript und das wird mit Ajax realisiert. Insofern kann es gut sein, dass dieses Ajax über kurz oder lang vielleicht auch so ein bisschen verschwindet als eine Basistechnologie, so wie man sich um die Details von HTTP oder so auch keine so großen Gedanken mehr macht, weil das eben ganz gut zu verstecken ist. Ja, vielleicht zum Abschluss des Ganzen noch eine Liste von Ajax-Anwendungen, bloß um mal zu zeigen, wie weit das geht. Also das sind alles Anwendungen, die von sich behaupten, dass sie das Ajax benutzen. Also Google Maps ist ganz bekannt, andere Landkarten auch. Es gibt zum Beispiel eine ganze Textverarbeitung, Ajax Write, oder es gibt eine Bildverarbeitung, NextImage, die sozusagen diese neue Generation von Programmen repräsentieren, wo wir im Browser quasi die Programme ausführen und alles quasi in JavaScript läuft und alles, was mit Server kommunizieren muss, eben über Ajax gemacht wird. Was dafür sorgt, dass sie dauernd eigentlich mit Java umgehen, ist, dass praktisch alle soziale, mit Ajax umgehen, dass praktisch alle soziale Software, die wir heutzutage benutzen, mit Ajax realisiert ist. Also auch die ganzen StudiVZ zum Beispiel. Google Mail wird es benutzt. Das ist auch ein Mail-Programm. Das werden Sie auch sehen, dass das selber mitkriegt, wenn neue Mail kommt. Das geht natürlich auch mit Ajax. Google Suggest habe ich schon gesagt. Aber sogar ins Customer Relation Management versucht man inzwischen sozusagen mit solchen Anwendungen einzudringen. Also insgesamt heißt es, dass mit Ajax ein großer Schritt in die Richtung getan wird, dass Anwendungen vielleicht weniger Desktop-Anwendungen werden, sondern mehr in den Browser verlagert, was langfristig eine ganz interessante Entwicklung ist. Ja, ich denke, das reicht mit Ajax. Das waren halt zwei ganz dramatisch verschiedene Themen. Ich habe versucht, nochmal zu zeigen, wie das alles zusammenhängt mit PHP. Ich habe noch ein Thema dieser technischen Art, das ist sozusagen, wie mache ich das Ganze mit Java? mit einer richtigen Programmiersprache sozusagen. Das ist noch die nächste Vorlesung. Und dann geht es aber von diesen programmiertechnischen Dingen ganz deutlich weg in der Vorlesung. Also bloß zur Ankündigung, es ist nicht so, dass die Vorlesung jetzt bis zum Ende so programmiertechnisch weiterlaufen wird. Ja, danke schön für heute.